HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen.
Wir reden umfassend über das Thema Sicherheit.
Danke, danke.
Wir sind die Partei der Sicherheit.
Das sind wir auch unser aller Sicherheit schuldig.
Die Union setzt offenbar im Bundestagswahlkampf voll auf Sicherheitspolitik.
Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen.
Wer nicht kooperiert, der wird sanktioniert.
Immer wenn irgendwas nicht funktioniert im Bereich innere Sicherheit, führt immer eine Spur zu den Grünen.
Massenüberwachung, Benachteiligung von Geflüchteten und Minderheiten. Die meisten Vorschläge sind wenig bis gar nicht dafür geeignet, tatsächlich mehr Sicherheit im Land herzustellen.
Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen.
Und dafür haben wir ein Gesicht, Joachim Herrmann.
Mit klaren Konzepten der CSU für die Sicherheitspolitik und die Zuwanderungspolitik.
Danke, danke.
Wir wollen, dass der Staat sich auf die wirklichen Gefährder konzentriert. Dass die Kriminellen ihr Verhalten ändern, aber nicht freie Bürgerinnen und Bürger.
Trotzdem, ein Flüchtling an sich ist kein Sicherheitsrisiko.
Niemand kann die absolute Sicherheit garantieren. Aber das uns Mögliche müssen wir tun.
Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen. Danke,
In den letzten Wochen vor der Bundestagswahl widmen wir uns in loser Folge Themen, die uns Wählern besonders wichtig sind. Ganz aktuell Sicherheit. Im Inneren, aber auch außerhalb Deutschlands. Das war 2013 noch kein so entscheidendes Wahlkampfthema. Seitdem hat sich aber viel verändert. Wir mussten lernen, dass eine rechte Terrorgruppe, der NSU, über Jahre unbehelligt Morde begehen konnte. Der islamistische Terror ist mit Anschlägen auch in Deutschland angekommen. Und der Zustrom von Flüchtlingen seit 2015 verunsichert doch viele Menschen. Die Parteien versprechen mehr Sicherheit. Worin unterscheiden sie sich dabei und welche Forderungen sind realistisch und zielführend? Das schauen wir uns an. HR2 Kultur der Tag, Sicherheit und Migration, der Wahlkampf und die Wirklichkeit. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller hat zusammengetragen, welche der großen und größeren Parteien für welche Sicherheitsmaßnahmen stehen.
In einem Punkt herrscht große Einigkeit zwischen den Parteien, egal ob Union, SPD, Grüne, Linke, FDP oder AfD.
Wir müssen die Polizei personell und in der Ausstattung verstärken.
Dass wir ausreichend Polizeibeamte brauchen.
Eine deutliche Erhöhung der Einsatzkräfte.
Am Ende einer Wahlperiode, die maßgeblich von Flüchtlingskrise und Terroranschlägen geprägt war, gehört die Forderung nach mehr und besser ausgestatteter Polizei mittlerweile zum Allgemeingut. Union und SPD nennen übrigens exakt die gleiche Zahl. 15.000 neue Polizisten. CDU und CSU präsentieren sich wie immer als die Hüterinnen der inneren Sicherheit. Kanzlerin Angela Merkel betont dabei stets den Zweiklang von Sicherheit und Freiheit.
Dass wir als Staat, damit Menschen in Freiheit leben können, die Sicherheit gewährleisten müssen.
Die Union will mehr Videoüberwachung, mehr Datenzugriff und die Schleierfahndung bundesweit. Die CSU toppt das traditionsgemäß noch mit eigenen Ideen und fordert unter anderem, extremistische Gefährder über längere Zeiträume festzusetzen. Die SPD will das Thema Sicherheit keineswegs der Union überlassen. Kanzlerkandidat Martin Schulz erklärt markig, Kriminelle müssten, Zitat, mal richtig einen auf die Mappe kriegen, damit sie spüren, wer im Land das Sagen hat. Grundsätzlich bettet er auch das Thema Sicherheit in sein Leib- und Magenmotto Gerechtigkeit ein.
Sicherheit ist eine Frage der Gerechtigkeit. Reiche Leute können sich Sicherheit kaufen. Normale Bürgerinnen und Bürger sind auf einen leistungsfähigen Staat angewiesen.
Konkret heißt das neben mehr Polizei zum Beispiel bessere Verzahnung der Sicherheitsbehörden und mehr Präventionsarbeit gegen Islamismus und Rechtsextremismus. Auf mehr Prävention setzen auch Linke und Grüne, deren Innenexperten Frank Tempel und Irene Mihalic nicht ständig neue Gesetzesverschärfungen sehen wollen.
Härtere Strafen schrecken niemand ab.
Wenden Sie die bestehenden Gesetze an.
So verschieden Grüne, Linke und FDP meist sind, in der inneren Sicherheit gibt es einige Überschneidungen. Für bessere Kontrolle der Geheimdienste, gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen flächendeckende Videoüberwachung. FDP-Chef Christian Lindner.
Der Rechtsstaat ist ein Instrument zum Schutz der Freiheit und er soll nicht selbst zum Gefährder der Freiheit werden.
Die AfD mit Spitzenkandidatin Alice Weidel hat die Sicherheit längst zu ihrem Wahlkampfthema Nummer 1 erklärt.
Garantie der inneren Sicherheit, das ist eine Hauptpriorität.
Das reicht von mehr Videoüberwachung über eine Strafmündigkeit ab 12 Jahren bis zum erleichterten Zugang zum Waffenbesitz. Wie erwartet setzt die AfD auf eine populistische Verknüpfung von Sicherheit mit dem Thema Flüchtlinge, was die anderen Parteien weitestgehend vermeiden. Was nicht heißt, dass Themen wie die bessere Sicherung der EU-Außengrenzen keine Rolle spielen. Union und SPD fordern das unisono. Generell nehmen sich die beiden großen Parteien beim Thema äußere Sicherheit nicht viel, aber einen richtig scharfen Angriffspunkt haben die Sozialdemokraten längst gefunden. Das NATO-Ziel, bald 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Die Union hält daran fest, was SPD-Außenminister Gabriel als Unterwerfung Merkels unter die Aufrüstungspolitik von US-Präsident Trump geißelt. Auch Grüne und Linke sind gegen das 2%-Ziel. Die Linke will die jetzigen Militärausgaben deutlich senken, die Bundeswehr schrittweise aus Auslandseinsätzen abziehen und generell abrüsten. Die AfD dagegen will die Wehrpflicht wieder einführen.
Teilweise ungewohnte Allianzen und Einigkeit darüber, dass mehr Polizeikräfte gebraucht werden. Was ein bisschen überrascht, denn für die Polizei sind in großem Maße ja die Länder zuständig. Klar gibt es das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei, aber von derzeit 310.000 Beschäftigten im Polizeibereich sind rund 270.000 Stellen auf Länderebene angesiedelt. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend, Herr von Lucke.
Guten Abend, Frau Renk.
Angesichts dieser Zahlen auch, wie wahlentscheidend ist das Thema Sicherheit bei der Bundestagswahl?
Das Thema Sicherheit ist in diesem Jahr ganz besonders entscheidend, aber man darf eines nicht verkennen. Der Historiker Eckart Konzer hat bereits vor einigen Jahren ein sehr lesenswertes Buch herausgegeben und die Kernthese ist folgende. Sicherheit war über die ganze Geschichte der Bundesrepublik das wahlentscheidende Thema. Und das lässt sich in der Tat beobachten, wenn wir daran denken, dass Konrad Adenauer seine lange Kanzlerschaft vor allem mit einem Wort gekrönt bzw. betrieben hat. Keine Experimente, die Angst vor dem Kommunismus, war das ein originäres Sicherheitsthema? Übrigens war interessanterweise selbst die erste Machtwechsel mit Willy Brandt auch von einem anderen Sicherheitsbedürfnis gekennzeichnet, nämlich dem Ausgleich mit dem Osten. Und selbst, man muss es sogar sagen, der Zuspruch zur Friedensbewegung in den 80er Jahren, die Angst vor den Atomwaffen, war auch eine Sicherheitsfrage. Das Bemerkenswerte, und das ist das Spannende dieses Jahres. Es geht um eine ganz spezifische Art der Sicherheit. Es geht vor allem um innere Sicherheit. Und dieses Phänomen, das ist in der Tat sehr eigen für diesen Wahlkampf, denn, und das ist, macht es auch so bizarr, es werden aus der Angst vor Kriminalität, vor Terrorismus wesentlich größere Sicherheitsprobleme. Beispielsweise die Angst um die Zukunft dieser globalen Hemisphäre, die Umweltfragen, die großen Sicherheitsfragen, sie werden regelrecht verdrängt. Wir haben es also mit einem kleinen Fenster der Sicherheit zu tun.
Ist der Deutsche denn schnell verunsichert? Das klingt jetzt so ein bisschen so, wenn Sie sagen, das hat schon immer eigentlich die Hauptrolle gespielt.
Ja, in der Tat. Man muss sich auch bewusst machen, dass das Sicherheits-, das Sekuritätsbedürfnis rein historisch betrachtet, mentalitätsgeschichtlich ja nicht von ungefähr kommt. Man kann es so zuspitzen, wir alle, das ist natürlich auch primär ein deutsches Erfahrungsmoment, sind gebrannte Kinder, die das letzte Jahrhundert in seinen verheerenden Konsequenzen, natürlich übrigens über die von Deutschland angerichteten Konsequenzen noch mehr zum Teil für das Ausland, hat aber auch die Unsicherheit in Deutschland massiv zu einem großen Faktor werden lassen. Das sind Erfahrungen des Krieges, das sind Erfahrungen auch einer Zerstörung, das sind übrigens auch Erfahrungen von Flucht und Vertreibung. Dann die großen ideologischen Auseinandersetzungen, die haben eine große Ängstigung ausgelöst und die Bundesrepublik, vor allem der konservative Unterstrom, der mit Adenauer eingezogen hat, hat immer die Sekurität eigentlich letztlich an die erste Stelle gebracht. Und dieses Phänomen, keine Experimente, bewahren wir das Existierende, geht eigentlich durch die ganze Geschichte der Bundesrepublik.
Also wir haben als Deutsche ein großes Sicherheitsbedürfnis. Wie sieht das in der momentanen Situation aus? Brauchen wir neue Sicherheitsarchitekturen in unserem Staat, also andere Zuständigkeiten, mehr Befugnisse zum Beispiel für den Bund oder auch sowas wie ein deutsches FBI?
Ja, die entscheidende Frage wird zunächst einmal sein, wirklich zu fragen, was sind die großen Sicherheitsgefährdungen? Natürlich können wir nicht daran vorbeigehen, dass wir im Bereich der inneren Sicherheit in der Tat Probleme haben unserer Polizei. Wir erleben das übrigens nicht nur im Bereich des Terrors, wir erleben das ganz alltäglicherweise, fast jeden Sonntag, wenn die Polizisten zunehmend überfordert sind, die Bundesligaspiele zu schützen, wenn Demonstranten bzw. Vermeintliche Fans jedes Mal die Stadien zu Tollhäusern machen. Das heißt, die Polizei im engeren Sinne operiert zum Teil wirklich an den Grenzen ihrer Kräfte. Die große Frage ist aber, werden dadurch andere Sicherheitsfragen förmlich verdrängt? Ich will nur ein Beispiel dafür nennen. Die Angst vor dem Terror, die natürlich auch stark in Deutschland durch die Anschläge in Berlin, durch den Anschlag in Berlin vor einem Jahr groß geworden ist, jetzt jüngst durch die Anschläge in Barcelona wieder evoziert wird. Diese Angst verdrängt ganz alltägliche Sorgen, die wir in der Frage der Sicherheit haben, massiv. Wenn wir nur daran denken, dass wesentlich mehr Menschen durch resistente Keime in Krankenhäusern sterben, dann gibt es Sicherheitsprobleme, die wir sukzessive verdrängen, ganz zu schweigen von den großen globalen Fragen. Das heißt, es ginge zunächst einmal darum, sich zu fragen, was sind die Sicherheitsfragen? Dann käme man auch wieder dazu, das Phänomen bloß innerer Sicherheit ein Stück weit wieder zu relativieren und sich klarzumachen, es gibt andere Sicherheitsfragen, auch des globalen Ausmaßes, die viel stärker zu berücksichtigen sind.
Das heißt aber, wir verdrängen das auch gerne, was uns vielleicht viel mehr bedroht als der Terrorismus, weil wir so viel Angst haben.
Das ist es. Wir sind in gewissermaßen in einer gewissen Angstspirale auch gefangen. Und das ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir letztes Jahr in tatsächlich global betrachtet völlig neuen Zeiten sind. Das, was wir bis 89 als eine klare bipolare Ordnung begreifen konnten, letztlich so etwas wie die Zweiteilung der Welt, ist seit 89 massiv in Auflösung. Mit der Wahl von Donald Trump haben wir so etwas wie auch die fundamentale Irritation des Westens. Auch das ist in eine Unsicherheit übergegangen. Der Satz, die Welt ist aus den Fugen, ist ja mittlerweile schon fast zum Allgemeingebrauch geworden. Und diese latente Verunsicherung lässt eigentlich dazu greifen, die Unsicherheit auch immer dort zu verorten, wo man sie vielleicht ihrer noch am stärksten habhaft werden kann. Also im Bereich der inneren Sicherheit, dann ist sehr schnell die Lösung die der Aufrüstung der Polizei, die erforderlich sein mag und es in der Tat wohl ist an einzelnen Fällen, aber die eigentlich die großen Sicherheitsfragen deswegen noch lange nicht ins Visier nimmt. Das heißt, beispielsweise in der Frage der Migration wäre doch die viel grundsätzlichere Sicherheitsfrage, wie schaffen wir es in Zukunft tatsächlich, das Phänomen der Flucht an den Wurzeln zu bekämpfen und tatsächlich eine gerechtere Welt zu schaffen, die tatsächlich dafür sorgt, dass sich nicht jedes Jahr wieder neue Millionen von Menschen auf die Flucht begeben. Das sind die eigentlich großen Sicherheitsfragen, die aber eigentlich wahrscheinlich schon so überfordernd sind, dass man sich dann doch lieber mit den kleinen Sicherheitsfragen trägt, nämlich der Aufrüstung der Polizei.
Und zwar überfordernd sowohl für die Wähler als auch für die Politiker, denn die stellen sich dieser Problematik ja möglichst nicht.
In der Tat. Es ist zwar immer wieder auch bei Angela Merkel das Wort davon und die Rede davon, dass man die Fluchtursache an den Wurzeln bekämpfen muss. Dem ist jetzt zum Beispiel die neue Afrika-Initiative geschuldet. Aber wenn wir uns in diesem Punkt einmal ehrlich machen, dann ginge es wirklich darum, ganz fundamental eine gerechtere Welt, man muss es so platt sagen und trotzdem so vieldeutig sagen, zu schaffen, die dafür sorgen würde, dass die massiven Gerechtigkeitsunterschiede, die letztlich jedes Jahr Menschen wieder auf die Flucht treiben, weil sie ihr Heil eigentlich nur in dem florierenden Westen sehen können, es ginge darum, diese große Frage aufzuwerfen. Das betrifft übrigens auch vor allem die große, die alles überwölbende Sicherheitsfrage. Wie schaffen wir eine sichere Welt für die zukünftigen Generationen? Und daran sieht man, dass die Kategorie der Sicherheit neben innerer Sicherheit natürlich immer auch die soziale, die ökologische Gerechtigkeit und die Sicherheitsfrage in diesen Dimensionen begreifen muss. Denn auch soziale Sicherheit fußt auf all diesen verschiedenen Kategorien und deswegen ist innere Sicherheit allein in den Fokus zu nehmen immer eine Verkürzung der großen Sicherheitsproblematik.
Vielen Dank, Albrecht von Lucke, Publizist, Politologe und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Wer von Angst getrieben ist, vermeidet das Unangenehme, verleugnet das Wirkliche und verpasst das Mögliche, schreibt Heinz Bude in seinem Buch Gesellschaft der Angst. Das sollte uns zu denken geben, denn Politiker müssen ja mit der Angst leben, nicht gewählt zu werden. Ein Jahr im Innersten der Politik, wie sich das anfühlt, hat der Journalist Nils Minkmar aufgeschrieben. Im Wahlkampf 2013 hat er Peer Steinbrück begleitet. Der Zirkus, so heißt das Buch, das er darüber geschrieben hat.
Für Peer Steinbrück ist es ein ganz normaler Montag im Wahlkampf 2013. Im Spiegel schreiben zwei wichtige Strategen der Grünen, Klaus Leggewi und Daniel Cohn-Bendit, auf zwei Seiten, worin der Sinn und die Schönheit der schwarz-grünen Koalitionsoption besteht. Der Parteivorsitzende der SPD sorgt in einem Interview mit der Bild am Sonntag für Konfusion, als er die Steuerpläne erläutert und sagt, sollte man durch die Bekämpfung von Steuerflucht und Steuervermeidung sehr viel mehr einnehmen als erwartet, werde die SPD die Steuern nicht in dem Maße erhöhen wie vorgesehen. Er fügt auch an, er selbst finde Steuern nicht sexy. Gabriel reagiert, als scheue er den Vorwurf, die SPD sei eine Steuererhöhungspartei. Das Ergebnis ist ein großes Durcheinander und erweckt den fatalen Eindruck, die SPD rudere im Falle der Erhöhungen zurück, bedauere den fiskalen Klartext, der doch die Essenz der ganzen Kandidatur war. Steinbrück zitiert es doch so oft als seine Geheimwaffe. Er wird es machen wie der niederländische Genosse Diederik Samson, den Leuten offen und ehrlich sagen, dass es teuer werde mit Europa und überhaupt. Und weil die Menschen die Trickserei leid seien und durch Offenheit Vertrauen entstehe, könne es, wie in den Niederlanden, völlig überraschend ein gutes Ergebnis geben am Wahlabend.
Sicherheit und Migration, der Wahlkampf und die Wirklichkeit, HR2 Kultur, der Tag. Der Fall Anis Amri hat in Deutschland einiges verändert. Anis Amri hat am 19. Dezember 2016 einen LKW in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gelenkt, nachdem er den Fahrer der Spedition getötet hatte und sich selbst ans Steuer gesetzt hat. Weitere 11 Menschen starben und das, obwohl den Behörden dieser Mann und die Gefahr, die von ihm ausging, bekannt war. Claudia Sauter über das Versagen der Behörden.
Wer sich mit den Ermittlungen vor und nach dem Anschlag von Anis Amri auf den Berliner Weihnachtsmarkt befasst, schläft seither schlecht. Denn sein Fall offenbart eklatantes Versagen deutscher und italienischer Behörden. Man hätte ihn aus Italien nach Tunesien abschieben können. Ebenso aus Deutschland. Einen Anspruch auf Asyl hatte er in beiden Ländern nicht. Er war lediglich ein Krimineller, kein politischer Flüchtling. Aber Amri wurde nicht abgeschoben. Vielmehr reiste er mit Hilfe von mindestens einem Dutzend falscher Papiere und falscher Namen durch Deutschland. Mal meldete er sich bei dieser Ausländerbehörde, mal bei jener. Mehrfach bekam er Bescheinigungen über die Meldung als Asylsuchender, immer unter seinen falschen Namen, mal als Ahmed al-Masri, mal als Mohammed Hassa. Er legte falsche Spuren und kam immer durch. Im Juli vergangenen Jahres wurde nach einer Messerstecherei in Berlin gegen Amri ermittelt. Kurz danach nahm ihn die Polizei aber in Friedrichshafen am Bodensee fest, als er mit falschen Papieren in die Schweiz reisen wollte. Wenig später wurde er wieder entlassen. Auch die Terrorermittler hatten ihn auf dem Radar wegen seiner Kontakte in die nordrhein-westfälische Salafistenszene. Aber die Telefonüberwachung von Amris Handy wurde wieder eingestellt. Man wusste zwar, der Mann handelt mit Drogen und ist wahrscheinlich grundsätzlich gewaltbereit, aber für ein Verfahren reichte es nicht. Niemand bündelte die Erkenntnisse, niemand verknüpfte die Fakten zu einem Gesamtbild. Der Bund, die Länder und die Sicherheitsdienste arbeiteten nebeneinander her. Am 19. Dezember vergangenen Jahres tötete Anis Amri 11 Besucher des Weihnachtsmarktes am Breitscheidplatz und verletzte 55, zum Teil schwer. Welche Schlüsse ziehen Behörden und Politiker aus diesem tödlichen Versagen? Erst jetzt versucht ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, Licht ins Dunkel zu bringen. 105 Fragen sollen in den kommenden Monaten abgearbeitet werden. Schon die Einigung auf sie war offenbar politisch heikel. Erst jetzt nimmt der Ausschuss seine Arbeit auf. 8 Monate nach dem Anschlag. Warum so spät? Weil unangenehme Erkenntnisse über Versäumnisse in der inneren Sicherheit nicht den Bundestagswahlkampf der Parteien stören sollen? Schon vor dem Untersuchungsausschuss, schon Mitte April, bekam ein Sonderermittler des Berliner Senats die Akten im Fall Amri. Der ehemalige Bundesanwalt hat bereits aufgedeckt, dass Akten im Berliner Landeskriminalamt manipuliert wurden, um eigene Versäumnisse zu vertuschen. Und für den Sonderermittler ist auch klar, dass ein Haftbefehl gegen Amri und seine Inhaftierung vor seinem Anschlag rechtlich möglich gewesen wären. Aber wer ist im Einzelnen schuld? Wer trug Verantwortung? Wer hat sie auf andere abgewälzt? Und wer bitteschön redet darüber bis zum 24. September, bis die Wahllokale schließen?
Wir sprechen drüber, weil Sicherheit zum Wahlkampfthema geworden ist und wir Wähler uns fragen müssen, ob die Schlüsse, die die Politik zieht, die richtigen sind. Ob die Angebote, die die Parteien in die Wahlprogramme schreiben, unsere Sicherheit tatsächlich erhöhen und ob wir das, was sie planen, auch so wollen. Professor Dr. Susanne Schröter ist Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Frau Professor Schröter, Sicherheit und Migration, diese beiden Themen sind in vielen Köpfen verknüpft. Ist das aus Ihrer Sicht auch richtig so?
Ja, das ist aus meiner Sicht richtig so. Wir haben dazu auch am letzten Freitag eine große Konferenz durchgeführt, in der wir das mal zusammen gedacht haben. Es ist ja ein bisschen tabuisiert. Migration bringt man normalerweise mit Zugang zum Arbeitsmarkt, Bildungsoffensive, Willkommenskultur etc. in Verbindung, aber nicht mit dem bösen Wort Sicherheit. Und gerade der Fall des Anis Amri hat ja allen deutlich gezeigt, dass es eben auch einen Sicherheitsaspekt hat. Das Jahr 2016 war nun auch eines, das in vielfacher Hinsicht diese Frage aufgeworfen hat. Es fing an mit der berüchtigten Silvesternacht. Und dann hatten wir 10 Anschläge aus dem terroristischen Umfeld beziehungsweise Anschlagsvorbereitungen, die rechtzeitig gestoppt worden sind. 10 Anschläge, das ist fast so viel wie in der gesamten Zeitspanne von 2000 bis 2016. Das muss man sich mal genau vor Augen führen, was da passiert ist. Da hat deutlich die Sicherheitslage für die Bevölkerung sich verschlechtert. Und zwar ist diese Gefahr ausgegangen, entweder von jungen Migranten, die hier geboren und aufgewachsen sind, aber auch von Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind. Und da fragt natürlich sich die Bevölkerung und wir uns auch, was ist da eigentlich schiefgegangen? Und das sind Fragen, die müssen wir bearbeiten, damit das in der Zukunft eben anders läuft.
Und was würden Sie sagen, was ist schiefgegangen, dass das so massiv zugenommen hat? Wir müssen ja auch in Zukunft offenbar noch mit weiteren und mehr solcher Anschläge rechnen.
Ja, wir müssen mit mehr Anschlägen rechnen, weil der IS die Parole ausgegeben hat, in den Heimatländern der Migranten zuzuschlagen, beziehungsweise hat auch direkt aufgefordert, in westliche Länder nach Europa zu gehen insbesondere und dort Anschläge zu verüben und Anschläge mit allen Mitteln, mit Messern, mit Autos, mit den Gegenständen, mit denen auch gerade in letzter Zeit Menschen getötet worden sind. Und was ist schiefgegangen? Schiefgegangen ist natürlich, dass 2015 sehr viele Leute zu uns gekommen sind und die Behörden überfordert waren. Die waren überfordert, haben die Personalien nicht aufgenommen und hatten eigentlich den Überblick verloren. Und das hat sich dann ein Jahr später doch ein bisschen gerecht, dieser fehlende Überblick, dass man eben nicht wusste, wer ist eigentlich bei uns. Jetzt justiert man danach und das ist sicherlich auch richtig. Aber man muss auch schauen, dass man die ganze Frage von Zuwanderung, ob durch Geflüchtete oder ob durch andere Formen von Migration, dass die natürlich auch Probleme mit sich birgt. Und diese Probleme, die lösen sich nicht von alleine. Ja, wir haben Leute, die sind hoch frustriert nach einer Zeit, in der sie in Deutschland sind, weil sie in Auffangeinrichtungen sich zu Tode langweilen.
Ja, ja, weil sie sich natürlich auch anderes von Europa eigentlich versprochen
haben. Absolut.
Hatten, ja.
Die Schlepper haben ihnen das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Dafür haben sie auch noch viel Geld bezahlt. Ja. Und jetzt sitzen sie da in irgendwelchen Turnhallen mit vielen anderen, wissen nicht, wie es weitergeht. Die Behörden arbeiten, wie sie arbeiten, langsam nämlich und mit ungewissem Ausgang. Und das führt zu einer enormen Frustration. Und diese Leute sind natürlich ansprechbar durch Salafisten und sind leichter radikalisierbar als Menschen, denen es gut geht, die eine glückliche Zukunft vor sich sehen. Ja,
absolut.
Das ist natürlich klar. Und da muss man Rücksicht drauf nehmen und man muss da massiv gegensteuern.
Da kommt natürlich die Prävention ins Spiel. Man möchte das ja im Keim ersticken sozusagen. Man möchte, dass das gar nicht erst stattfindet. Es fließt einiges an Geld in die Prävention. Bekommen es die Richtigen?
Ja, das muss man im Einzelfall beurteilen. Präventionsgelder, die werden auf Bundesebene, auf Länderebene und auch auf kommunaler Ebene reichlich ausgegeben. Das ist ja auch richtig so. Aber man muss sich auch anschauen, wer sind eigentlich die Partner dabei, beziehungsweise A, sind die Leute gut ausgebildet, dass sie das auch leisten können. Zum Teil sind es Kooperationspartner aus der Rechtsextremismusprävention, die ihre Projekte nur mal umgelabelt haben. Mhm. Das ist nicht gerade die beste Voraussetzung. Zum Teil, und das ist viel dramatischer, sind es aber auch Organisationen, die selbst unter Extremismusverdacht stehen. In einigen Fällen ist es aufgefallen und da wurden dann die Zuwendungen der Mittel gestoppt. In anderen Fällen ist es nicht passiert. Und auch da würde ich empfehlen, genau hinzuschauen. Politik denkt immer, wunderbar, wir haben Muslime als Kooperationspartner. Und viele muslimische Organisationen werben damit, dass sie einen besseren Zugang haben als Nicht-Muslime. Aber in einigen Fällen waren es eben auch Radikale, die sich plötzlich das Präventionsmäntelchen umgelegt haben.
Da muss man natürlich besonders aufpassen.
Genau, hat man den Bock zum Gärtner gemacht.
Wir hören das ja auch immer wieder nach Anschlägen aus der islamischen Community. Da heißt es dann, das alles habe ja mit dem Islam gar nichts zu tun. Das sei eine sehr friedliche Religion. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist vollkommener Unsinn. Der IS, genau wie andere islamistische Organisationen, begründen ihre Aktivitäten, ihre Anschläge in der Regel theologisch, ja, mit Verweisen auf den Koran, mit Verweisen auf die prophetischen Überlieferungen. Das ist nicht so, dass die religiös komplett unmusikalisch wären und überhaupt keine Ahnung hätten. Das stimmt definitiv nicht und man versucht anzuschließen an Kriegstätigkeiten aus der Frühzeit des Islam. Das lässt sich so begründen. Heißt aber nicht, dass der Islam eine kriegerische Religion ist. Wie andere Religionen auch, lässt er sich in jeder beliebigen Form interpretieren als Religion des Friedens und des Miteinanders, aber auch als Religion des Krieges. Aber diese Abwehrhaltung, die zum Teil von Verbandsvertretern kommt, führt meiner Meinung nach in die Irre. Und viele Menschen reagieren natürlich auch extrem genervt, weil sie genau wissen, das stimmt ja nicht.
Wir haben vorhin schon mal gehört, dass wir manchmal, wenn es um die Sicherheit geht, in die falsche Richtung gucken und die Dinge, die uns tatsächlich bedrohen, gar nicht auf dem Schirm haben. Was sehen Sie da an bisher unterschätzten Gefahren auf uns zukommen?
Na, ich sehe zum einen die unterschätzte Gefahr, würde ich das nicht nennen, aber das unterschätzte Problem, dass Pluralisierung in der Gesellschaft, eine soziale und kulturelle Pluralisierung, dass es nicht einfach naturwüchsig sich zurechtrüttelt, sondern dass das konfliktive Prozesse des Zusammenlebens sind. Da gehört viel Vermittlung dazu, viel Kulturkompetenz. Diese Kompetenz kann man nicht von Menschen erwarten. Die haben die nicht. Weder die Alteingesessenen noch die Zuwanderer haben sie. Meiner Meinung nach wächst auf die Schulen eine große Verantwortung zu. Schulen sind die Orte, wo alle Kinder und Jugendlichen durch müssen. Und da könnte man natürlich mit einer entsprechenden besseren finanziellen und personellen Ausstattung und einer Fortbildung könnte man schon einiges bewirken, dass diese kulturelle Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen zunimmt und man dann nicht mehr mit Ablehnung, mit Rassismus oder mit anderen Vorbehalten reagiert, nur weil jemand anders ist als man selber.
Vielen Dank, Professor Dr. Susanne Schröter, Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam in HR2 Kultur der Tag. Die Personen waren zum Teil andere, aber Wahlkampf 2013 und Wahlkampf 2017 sind nicht so weit auseinander, auch wenn Sicherheit und Migration nicht ganz vorne auf der Agenda standen. Nils Minkma beschreibt in seinem Buch Der Zirkus die Wahlkampfphase und ihre Absurditäten. Er hat es geschrieben, nachdem er den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück ein Jahr begleitet hatte.
Es war die politische Bühne, die Peer Steinbrück die Energie gab, auch solche Montage durchzuhalten. Dieser Tag war die Geschichte dieses Wahlkampfs in einer Nussschale. Themen, die nirgendwo hinführen, Fehlkommunikation der Parteispitze und eine Koalitionsarithmetik von täglich zunehmender, stets teuflischer Komplexität. Einen Monat vor der Wahl war immer noch unklar und nicht einmal gut abzuschätzen, ob die Liberalen wieder im nächsten Bundestag vertreten sein würden oder in welcher Stärke die Linke einziehen würde. Und doch hing davon fast alles ab. Es war knapp, aber statt weiteres Terrain zu gewinnen, musste Steinbrück sich rechtfertigen und Erklärungen nachreichen. Und noch konnte er sich nicht in ein Verliererschicksal fügen, obwohl viele solcher Montage ihnen einer bösen und enthemmten Lächerlichkeit preisgaben, auch immer neue Reaktionen und Stellungnahmen nötig machten, die ihm eingeräumte Redezeit fast völlig aufzehrten, obwohl die Zahlen eindeutig schienen. Auch die beliebteste Kanzlerin aller Zeiten hatte, trotz eines guten, zu erwartenden Ergebnisses, trotz eines meisterlichen, zen-artigen Nicht-Wahlkampfs, keine ordentliche eigene Mehrheit in Aussicht.
HR2 Kultur der Tag. Sicherheit und Migration, der Wahlkampf und die Wirklichkeit. Mehr Polizei, mehr Überwachung, das soll uns die gewünschte Sicherheit bringen. Wenn so große Einigkeit herrscht, dass wir eine personell besser ausgestattete Polizei brauchen, dann hören wir doch mal, wie der Polizeialltag in Hessen aussieht. HR1 Hessen-Reporter Klaus Pradella berichtet.
Gunter Wiesner von der Polizeistation in Biedenkopf ist seit 24 Jahren Polizist. Eigentlich macht er seinen Job gerne, sagt der 50-jährige Oberkommissar. Deswegen würde er ihn auch durchaus wieder ergreifen. Aber die Belastung sei immens. Statt 8 Personen in einer Dienstgruppe seien es häufig nicht mal mehr 7. Da müsse man immer wieder für ausgefallene Kollegen einspringen.
Ich hatte schon Wochen, wo ich in einer Woche 100 Stunden machen musste. Das sind dann in der Woche 60 Überstunden. Es kommt schon was zusammen. Bei uns laufen Leute rum mit 800 Überstunden. Und die hohe Belastung, das stecken einige nicht so leicht weg. In einer Dienstgruppe hat einer einen Herzinfarkt gekriegt mit 41. Der nächste ist bei einer Festnahme verletzt worden. Der fällt länger aus. Und dann müssen die auch wieder unterstützt werden. Dann sind die schon zu wenig. Das kann man so nicht mehr abfangen.
Selbst an Tagen, an denen man frei hat, könne es passieren, dass man zum Dienst gerufen wird. Dazu kämen noch die vielen Einsätze beim Fußball oder bei Demonstrationen.
Das gab es früher nicht, dass ein Schutzmann aus Biedenkopf in Frankfurt einen Einsatz fahren muss. Das gab es einfach nicht. Da waren die Frankfurter stark genug und konnten das alleine. Und es gab noch eine Bereitschaftspolizei, aber da gibt's ja auch kaum noch welche. Da werden dann Kollegen aus Biedenkopf hingeschickt, einfach weil sonst nicht genug da sind. Da fährt man hin, wenn man eigentlich frei hätte. Und mit Sicherheit wird es mehr werden. Die Terrorgefahr wird nicht weniger.
Aber das alles finde bei den Verantwortlichen kein Gehör. Diese Erfahrung hat auch Harald Zwick von der Gewerkschaft der Polizei gemacht.
Es wird keineswegs anerkannt, dass die Kollegen am Ende ihrer Belastungsgrenze sind. Es wird immer noch versucht, weiter Gas zu geben. Da müssen wir noch was machen, da müssen wir noch mehr bringen. Wir haben in der Statistik für 2015 in Mittelhessen die höchste Krankenrate weit und breit. So eine kleine Polizeistation fehlt an jedem Tag. Und ein sehr großes Problem ist die Wertschätzung, die den Kollegen gänzlich abhanden gekommen ist.
Das empfindet auch Gunter Wiesner so. Dem Oberkommissar aus Biedenkopf fehlt einerseits das Personal für eine Entlastung. Er fühlt sich vor allem aber auch nach den zurückliegenden Nullrunden der hessischen Beamten finanziell gegenüber den Kollegen aus anderen Bundesländern schwer benachteiligt.
Wir sind ja hier an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Wir haben öfter mit den Kollegen zu tun. Da wird man dann mitleidig belächelt. Der Unterschied ist, dass ein Kollege von der Bundespolizei im gleichen Dienstgrad 500 Euro mehr verdient und weitere Vorteile genießen wie freie Heilfürsorge oder weniger Arbeitsstunden. Und da ist die Enttäuschung über die Landesregierung maßlos, dass dann auch noch so getan wird, als würde die Gewerkschaft lügen. Das kann eigentlich keiner nachvollziehen. Und dass eine Regierung so gegen die eigenen Leute arbeitet, hat es wohl auch noch nie gegeben.
Da ist großer Frust hörbar über die mangelnde Wertschätzung, mehr als über die enorme Arbeitsbelastung. Die ließe sich ja auch durch mehr Personal abbauen, aber das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, nicht. Aber da sind wir wieder bei den Zuständigkeiten. Personalpolitik bei der Polizei ist zu großen Teilen Ländersache. Wir stehen aber vor der Bundestagswahl und da ist die Sicherheit als Wahlkampfthema angekommen. Menschen haben ein großes Sicherheitsbedürfnis und das offenbar ganz besonders in eigentlich ziemlich sicheren Zeiten. Vielleicht, weil so viel Wohlstand auf dem Spiel steht? Trügerische Sicherheit, so heißt das neue Buch von Datensicherheitsexperte Peter Schaar. Viele kennen ihn noch aus seiner Zeit als Bundesbeauftragter für Datenschutz von 2003 bis 2013. Guten Abend, Herr Schaar.
Guten Abend, Frau Renk.
Wenn Sicherheit zum Wahlkampfthema wird, dann macht Ihnen das Angst, oder?
Zumindest habe ich die Befürchtung, dass da keine sachgerechten Lösungen entstehen, sondern dass es wirklich dann bei einem Wahlkampfthema bleibt. Man muss ja auch sehen, wie in der Vergangenheit die Politik mit den Sicherheitsfragen umgegangen ist. Der Bundestag, Politiker machen Gesetze. Und wenn dann das Sicherheitsthema größere Bedeutung hat, zum Beispiel weil ein spektakulärer Vorfall stattgefunden hat, denken Sie an einen terroristischen Anschlag wie in Berlin Ende letzten Jahres, dann ist es so, dass dann gesagt wird, da brauchen wir neue Gesetze. Es werden neue Befugnisse zu Lasten von Rechten der Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Es werden neue technische Maßnahmen angekündigt. Aber um die Umsetzung kümmert man sich dabei nicht unbedingt. Das heißt, diejenigen, die dann die Sicherheit praktisch gewährleisten müssen, die lässt man dann teilweise doch im Regen stehen, wie das Ihr Beitrag aufgezeigt hat.
Das heißt, die Politik beschränkt sich mehr oder weniger auf Ankündigungen?
Also jedenfalls agiert sie im Wesentlichen auf der Ebene von symbolischen Akten. Das heißt, da werden neue Gesetze beschlossen, und zwar Gesetze, die im Zweifel häufig gar nicht dazu beitragen, mehr Sicherheit zu gewährleisten. Denken Sie an die hochzweifelhafte Vorratsdatenspeicherung, die uns alle betrifft, aber als Streuschuss nicht unbedingt dazu führt, dass man zum Beispiel terroristische Anschläge verhindern kann, während man in dort, wo man was verändern könnte, aber das Geld kosten würde, davor zurückscheut.
Die bisher eingeleiteten Reaktionen, die Maßnahmen auf den Terror hin, bekommen wir da statt Sicherheit einfach nur weniger Freiheit?
Also wir bekommen nicht viel mehr Sicherheit, aber auf jeden Fall bekommen wir weniger Freiheit. Das ist genau der schlechte Deal, um den es hierbei geht. Sicherheit wird, sage ich mal, versprochen, aber dieses Sicherheitsversprechen hält genau so lange, bis dann wieder ein spektakulärer Vorfall da ist. Dann werden wieder Gesetze verschärft und wir können doch beobachten, dass die Frequenz, also die Häufigkeit dieser Gesetzesverschärfungen in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Das heißt, wir haben sehr viele neue Sicherheitsgesetze bekommen, aber dass das wirklich zu mehr Sicherheit beigetragen haben soll, das lässt sich bisher jedenfalls nicht sagen.
Bessere Vernetzung, bessere Zusammenarbeit der Behörden, das hätte im Fall Anis Amri den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt wahrscheinlich verhindern können. Kommt da der vielseitig zu gebrauchende Vorwurf ins Spiel, dass wir die bestehenden Gesetze einfach nur richtig anwenden müssten, um auf der sicheren Seite zu sein?
Naja, wir brauchen auf der einen Seite natürlich auch praktische Mechanismen, die Zusammenarbeit verbessern. Der Fall Amri zeigt ja so stark wie kaum ein anderer, was da im Argen liegt, dass die verschiedenen Länderpolizeien nicht wirklich gut miteinander kommunizieren, dass auch die Kommunikation zwischen den deutschen und den anderen europäischen Sicherheitsbehörden alles andere als gut gewesen ist. Also da denke ich, sind Verbesserungsmöglichkeiten durchaus drin. Und in diesem Fall denke ich schon, dass die Tatsache, dass man zu völligen Fehlentscheidungen gekommen ist, die Gefährlichkeit auch entgegen entsprechender Faktenlage falsch eingeschätzt hat, dass das durchaus ein ganz wesentlicher Faktor gewesen ist.
Mit Ihrem Blick auf die Dinge, setzen sich die Parteien differenziert genug mit dem Thema Sicherheit auseinander oder will man da nur das Angstgefühl, das sich durch den Terror breit macht, bedienen?
Also mein Eindruck ist, dass man sich auf dieses symbolische Besetzen des Themas konzentriert. Das heißt darauf, dass hier gesagt wird, wir sind die härtesten, wir machen die schärfsten Gesetze, aber dass so etwas wie eine Erfolgskontrolle und eine wirklich kritische Aufarbeitung dessen, was da schiefgelaufen ist, doch nicht so stattfindet, wie ich mir das wünschen würde.
Da sind wir als Wähler gefordert, genau hinzugucken. Schönen Dank, Herr Schaar, für diese Einblicke. Und weiter geht's im Wahlkampf. Vor 4 Jahren war Peer Steinbrück angetreten, die Kanzlerin vom Thron zu stoßen.
Steinbrück war außerdem noch ganz aufgewühlt und inspiriert vom Wochenende, als während des Geburtstagsfestes der SPD 300.000 Besucher auf der Fanmeile von Berlin die Rede des Kandidaten angehört hatten. Diese Öffnung zu einer verblüffend zivilen und freundlichen Bevölkerung, eine Ahnung von Volkspartei mit Massenbasis, war ein wohltuender Ausbruch aus einer Kommunikation über die immer gleichen schlechten Zahlen mit immer denselben Leuten. Und man sah selbst auf den Bildern des Livestream die Begeisterung und den Übermut der Genossen, aus ihrer verkorksten Parteizentrale im Wedding entflohen zu sein. Dann trat Steinbrück im Festsaal des Stadthauses neben einem fast lebensgroßen Bären aus Bronze auf. So war diese Kandidatur einmal gedacht. Klare Ansage, großer Vortrag vor den Eliten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Verwaltung. Er unterfordert niemanden, ist weder von Minderwertigkeitskomplexen geplagt, noch vom Größenwahn gebeutelt. Nicht besonders kamerasüchtig, aber doch mit Vergnügen an einem solchen Termin, dem aufmerksamen Publikum, dem angenehmen Rahmen, in dem ihm sogar Wasser gebracht wird. Nirgends kommt man dem Glanz der Kandidatur, wie sie hätte sein können, so nah wie hier. Er spricht über das Verhältnis von Konsolidierung und Förderung und die fatalen Folgen, die es hat, in der Krise prozyklisch zu agieren, also einer lahmen Wirtschaft durch staatliche Austeritätsprogramme den letzten Rest zu geben. Es sei wie mit einem Herzmittel. Der gehobene Altersschnitt des Publikums legt die Analogie nahe. Steinbrück sagt es im Stage Whisper. Auf die Dosis kommt es an. An diesem Montag geisterten allerhand Gerüchte durch Berlin, jedes einzelne dazu geeignet, ihn zu destabilisieren. Finanzen, seine Gesundheit, nichts war tabu. Im Gegenteil, je doller, desto besser. Alle wussten etwas, gesagt haben, wollte natürlich keiner etwas.
Aus Nils Minkmars Buch »Der Zirkus – Ein Jahr im Innersten der Politik«. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller beobachtet in diesen letzten Wochen bis zur Bundestagswahl im September nicht nur einen Kandidaten, sondern hat für uns alle Kandidaten und Programme im Blick. Wir haben sie gebeten, nach Europa zu gucken. Wie wird Europa behandelt in diesem Wahlkampf, gerade auch wenn es um Sicherheit geht? Welches Gefühl soll uns die starke Gemeinschaft im Rücken geben? Welche europapolitischen Themen spielen eine Rolle für die Parteien?
In den Wahlprogrammen der Parteien wird das Thema Europa sehr unterschiedlich behandelt. Vom langen Einzelkapitel bis zu versprengten Aussagen hier und da ist alles dabei. Auch der inhaltliche Fokus variiert. Mal mehr Soziales, mal mehr Wirtschaft, mal mehr Sicherheit. Das Thema Migration beschäftigt alle.
Natürlich müssen wir auch unsere Außengrenzen schützen.
Was Kanzlerin Angela Merkel hier bei einem Wahlkampfauftritt in Hessen in die Menge ruft, ist fast schon ein Allgemeinplatz. Bessere Sicherung der EU-Außengrenzen. Diese Forderung findet sich in den Wahlprogrammen von Union über SPD bis Grüne und FDP. Geht es nach der AfD, wäre die Sicherung der Außengrenzen die Hauptaufgabe der EU. Die Linkspartei dagegen warnt eindringlich vor einem europäischen Abschottungsregime. Detaillierte Antworten, wie genau die Grenzen denn besser geschützt werden sollten, fehlen. Immer gerne gefordert, die Kompetenzen der EU-Grenzschutzagentur Frontex auszubauen. Da meinen EU-Experten allerdings, das sage sich leicht, sei rein rechtlich, aber ganz schwierig. Sowohl die AfD als auch die Linke sind gar nicht gut auf Frontex zu sprechen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Die AfD wirft der Agentur vor, im Mittelmeer die Arbeit der Schlepper zu unterstützen. Ihrer Meinung nach müssten alle Flüchtlingsboote an ihre Ausgangsorte zurückgebracht werden. Die Linke will Frontex abschaffen und durch ein europäisches Seenotrettungsprogramm ersetzen. Heftig umstritten ist die Frage, ob Europa nach dem Vorbild des Türkei-Deals weitere Flüchtlingsabkommen mit Ländern etwa in Nordafrika schließen soll, um die illegale Migration nach Europa einzudämmen. Union und SPD befürworten das. Grüne und Linke sprechen von de facto Auslagerung der europäischen Außengrenzen durch Zusammenarbeit mit autoritären Regimen. Das gehe gar nicht. Ein weiteres Streitthema: Können Asylanträge nur auf europäischem Boden gestellt werden? Grundsätzlich ja, sagt etwa die SPD. Definitiv ja, sagen die Linken. Die Union dagegen liebäugelt mit Aufnahmezentren für Asylsuchende etwa in Nordafrika. Einigkeit herrscht darüber, dass die Flüchtlinge, die es nach Europa schaffen, gerecht verteilt werden sollten. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz droht damit, unsolidarische EU-Länder finanziell zu bestrafen.
Dann muss eine künftige Bundesregierung die Frage der Solidarität bei der Flüchtlingspolitik mit der nächsten EU-Finanzplanung verbinden.
Die FDP denkt über einen Fonds nach, in den Verweigerer einzahlen müssten. Die Linke über eine europäische Fluchtumlage, um Länder, die viel leisten, zu belohnen. Dass Europa in den meisten Fällen prominent in den Wahlprogrammen der Parteien auftaucht, heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Themen auch im Wahlkampf draußen im Land eine zentrale Rolle spielen. In den Reden auf den Bühnen geht es selten um die ganz konkreten Inhalte, mehr um eine Art gefühlige Version des Europathemas. Das reicht dann von Europa als Hort von Frieden und Freiheit, den es zu bewahren gilt, bis zu Europa als unfähiges Bürokratiemonster, vor dem man sich hüten muss.
Also ein Europa, das unser Sicherheitsbedürfnis nährt, oder ein Europa, das uns gar gefährdet? Junge, gut gebildete Menschen fühlen sich als Europäer und leben diese Offenheit auch. In privaten Beziehungen, in der Wahl ihrer Studien- und Arbeitsorte, in ihrem Denken. Andere fühlen sich von Europa und seinen Regularien eher gegängelt oder wissen gar nicht, was ihnen diese Union eigentlich bringen soll. Und offene Grenzen sind für viele inzwischen ja eher ein Gräuel als ein Fortschritt. Ulrike Gerow ist Professorin für Demokratieforschung und Gründerin des European Democracy Lab. Frau Professor Gerow, wie wird Europa mehrheitlich gesehen?
Ja, mehrheitlich ist ganz schwer zu sagen, weil was heißt mehrheitlich und wenn Sie einpreisen, wie sehen junge Leute Europa, ältere Leute Europa oder wie sieht man in verschiedenen Ländern auf Europa, kriegen Sie ganz unterschiedliche Antworten. Deswegen tue ich mich immer sehr schwer mit diesen aggregierten Daten. Also wenn man einfach sagt, im Moment zum Beispiel haben wir ungefähr 47% Zustimmung europaweit zum Projekt der Europäischen Union. Ja.
Aber europaweit und in Deutschland?
In Deutschland ist der Wert ein bisschen höher, der ist jetzt auch gerade wieder gestiegen. Generell kann man sagen, dass nach dem Brexit übrigens die Zustimmung zur Europäischen Union wieder überall steigt, weil einem die Briten ja vor Augen führen, dass Europa vielleicht doch was bedeutet. Und trotzdem sind natürlich so gemischte Daten immer ganz schwierig, weil es ein ganz großes Gefälle gibt in der Generationendynamik, wie man auf Europa guckt.
Also die Jüngeren eher pro, die Älteren eher skeptisch?
Auch das ist zu einfach. Sie haben sozusagen, auch die Jugend ist gespalten. Ja, die soziale Spaltung von heute ist die Einschätzung in der Europapolitik von morgen, soll heißen, die eher ländliche Jugend ist tatsächlich Modernisierungsverlierer, tendenziell populistisch und so weiter. Die urbane, flexible Erasmus-Jugend ist natürlich proeuropäisch. Auch da muss man genauer hingucken.
Also eine Stadt-Land-Differenzierung. Wie passt Europa mit unserem Sicherheitsbedürfnis denn zusammen?
Ja, da kann man im Moment sagen, dass wir natürlich eine unglaubliche Verschiebung, um nicht zu sagen einen Paradigmenwechsel erleben, und zwar einen Wechsel von einer Friedenserzählung, denn das war ja Europa, die Friedenserzählung, und die wird jetzt praktisch umgedeutet oder umgewidmet in eine kollektive Sicherheitsunion, wofür eigentlich mal die NATO stand, ja. Und wir sehen das jetzt an diesem massiven deutsch-französischen Vorpreschen, Sicherheitsunion, das gemeinsame Kampfflugzeug. Wir sehen es natürlich an den Debatten, das hatten Sie in den vorherigen Beiträgen, einerseits Terror, einerseits Flüchtlinge sind jetzt die beiden Buzzwörter, mit denen natürlich auch Angstdiskurse sozusagen oder ein gewisser Erregungszustand in der Gesellschaft im Grunde jetzt permanent in der Latenz liegt. Und darauf will man halt mit Europa antworten.
Aber kann Europa uns helfen, unser Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen, die Verunsicherung klein zu halten durch die Zugehörigkeit zu einer großen, starken Gemeinschaft?
Naja, es sind eigentlich zwei Fragen. Also die eine ist tatsächlich die faktische, die Sie stellen. Kann Europa das? Das ist die Frage, die Sie gerade diskutiert haben. Wo nehmen wir die Asylanten auf? Was machen wir mit Libyen? Machen wir sichere Herkunftswege? Können wir uns abschotten? Machen wir Frontex und so weiter? Wie gehen wir mit den Booten im Mittelmeer um? Also können wir und was können wir physisch? Aber die andere übergeordnete Frage ist natürlich, was wollen wir politisch und was wollen wir mit Blick auf unsere Werteordnung? Denn natürlich kann man nicht sagen, dass es jetzt der europäischen Werteordnung entspricht, wenn wir sozusagen die Helfer der Retter, also die Retter im Mittelmeer, im Grunde ihnen verbieten, jetzt die Leute aus dem Mittelmeer zu fischen, wie das jetzt sozusagen die aktuelle Lage ist. Also es sind, glaube ich, zwei Fragen. Wollen wir denn überhaupt, dass die Europäische Union von einer Friedenserzählung zu einer Sicherheitsunion wird, die im Wesentlichen auf Abschottung bedacht ist? Fragezeichen. Ja. Das müssten wir politisch diskutieren.
Dann wäre ja auch die NATO irgendwie überflüssig.
Naja, überflüssig nicht, wobei wir natürlich auch heute, das ist sehr naheliegend, eben große Probleme mit den Vereinigten Staaten haben. Insofern ist natürlich die Europäische Sicherheitsunion war immer schon auch das große Thema innerhalb Europas, das natürlich nie ohne die USA gedacht wurde, aber natürlich zwingen augenfällige Veränderungen in den transatlantischen Beziehungen auch hier, dass man sozusagen die Sicherheit Europas wieder selber herstellen möchte. Das ist auch positiv zu bewerten. Ich bewerte das nicht negativ, dass wir jetzt sagen, hier Deutschland, Frankreich, können wir uns sozusagen selber verteidigen? Sind wir ohne die USA strategisch alleine in Sicherheit? Das sollten wir mit Ja beantworten, aber sich verteidigen zu können, ist noch etwas anderes, als sich abzuschotten.
Ja. Wenn Sie das so unterscheiden, die Friedenserzählung, die einst im Fokus stand und jetzt die Sicherheitserzählung, gehört das nicht aber eigentlich zusammen?
Zumindest stand die Sicherheit nicht im Fokus. Wenn Sie sich die letzten 70 Jahre auch große Reden mit Mitterrand, Delors und so weiter, die großen Begründungen für Europa angehört haben, war es immer das Friedensargument. Es war nicht das Sicherheitsargument. Und Sicherheit und Frieden sind verwandt, aber nicht genau das Gleiche. Mhm. Und heute ist natürlich das Sicherheitsargument aufgrund einer geänderten weltpolitischen Lage, kommt natürlich in Vordergrund aufgrund von Terror und aufgrund von Flüchtlingen. Das sind die beiden Reizwörter in unseren politischen Diskussionen und zwar in allen vielen europäischen Ländern. Aber wenn man es jetzt zurückverfolgen würde, wurde die EU, zumindest die letzte EU, nicht dafür gemacht, ja, sondern sie wurde gemacht, um den Frieden zwischen den europäischen Staaten sozusagen hier auf dem Kontinent möglich zu machen. Und man muss dazu fügen, dass natürlich dieser Friede, den wir hier hatten, also diese europäische Friedenserzählung, und das wird ja verdrängt oder wurde verdrängt, das wurde natürlich zu weiten Teilen zulasten anderer Teile der Welt über lange Jahre gemacht. Und das rächt sich jetzt.
Ja. Wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann müssen wir natürlich auch darauf gucken, wie stark Europa als demokratische Gemeinschaft ist. Wir haben es ja sogar innerhalb Europas mit dem ein oder anderen schwierigen Politiker zu tun, um es mal nett zu formulieren.
Also abgesehen, genau, erstmal nochmal sozusagen als Element zur letzten Frage, was uns jetzt vor die Füße fällt, sind halt zwei Sachen, dass wir natürlich die Friedenserzählung der letzten 70 Jahre teilweise zulasten von anderen Teilen des Kontinents oder der Erde gemacht haben. Das ist das Stichwort Fluchtursachen, ja, also was ist eigentlich unsere Beteiligung über eine europäische Agrarpolitik in Afrika, über unsere sozusagen, für, wir machen das Klima kaputt, in Afrika leiden die Menschen und so weiter, und das kreiert die Fluchtursachen, unter denen jetzt Europa sozusagen leidet. Ja, das ist die Kette, die ich gerne ziehen würde. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir in Osteuropa Demokratien haben, die erst sehr jung sind, also die vor 10 Jahren, vor 20 Jahren über die EU praktisch durch einen Transformationsprozess in eine Demokratie gekommen sind und die nicht so gefestigt sind, die auch nicht verschiedene, ich sag mal, Werteschritte im Wertekanon mitgegangen sind in den letzten 50, 60 Jahren. Und die tatsächlich im Moment Überforderungserscheinungen haben. Warum? Unter anderem auch, weil die Eliten in diesen Ländern diese Länder längst verlassen haben. Also wenn Sie zum Beispiel so Länder wie Bulgarien sehen, ja, mit einer großen Stadt Sofia, drumherum eine im Wesentlichen heute noch agrarische Bevölkerung, dann sind die natürlich noch nicht in der Modernisierung oder auch in der Globalisierung, so wie Westeuropa das schon seit längerem ist. Und gerade da sind dann eben die Schockwirkungen, wenn dann obendrauf noch es um Flüchtlinge geht, sind dann besonders groß.
Also Europas Stärke, gebildet dadurch, dass wir auch andere Länder ausgenutzt haben, dass wir uns unfair verhalten, was zum Beispiel die Klimapolitik angeht und vieles andere mehr. Aber Europa kann natürlich auch nicht für alles Elend dieser Welt herangezogen werden.
Nein, kann es nicht, aber es kann natürlich zumindest mal dafür sorgen, dass es nicht auf Kosten anderer lebt. Ja, das ist natürlich tatsächlich die Frage des Teilens. Also wenn wir immer sagen, dass wir 0,7% unseres GDPs oder unseres Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungshilfe ausgeben und selbst diese Kennzahl der UN meistens nicht erfüllen, ja, dann sehen wir die Diskrepanz zwischen 0,7 und den anderen 99,3%, die wir für uns ausgeben. Ja, und da ist schon die Frage, was ist sozusagen unsere Beanspruchung praktisch auch der Ressourcen von Planet Erde? Und da glaube ich tatsächlich, man könnte es ein bisschen, ich sag mal, überspitzt formulieren, aber dass wir so das Zentrum der Welt sind und dass wir glauben, dass wir 60% der Energieressourcen, 80% der Wasserressourcen in Europa verbrauchen können und die andere Welt nichts davon hat, aber gleichzeitig die unsere Handys kaufen sollen, wo sie dann auf dem Smartphone sehen, wie gut es uns geht, das wird nicht mehr lange gut gehen. Und wir sehen gerade die Eisspitze davon. Und insofern glaube ich, dass da bestimmte politische Fragen, das Verhältnis von Europa zu Afrika, unser Modernisierungsversuch mit Blick auf Afrika, Sachen wie zum Beispiel Verhütung, Afrika, Überbevölkerung, dass die nochmal völlig neu diskutiert werden müssen, weil mit Frontex allein wird das nicht gehen.
Aber diese Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, die finden sich in diesem Wahlkampf überhaupt nicht wieder, oder?
Nein, die finden sich nicht wieder und ich halte das auch tatsächlich für sträflich, aber das ist natürlich so, also man kann es auch niemandem vorwerfen, ja, aber Demokratien sind de facto schlecht geeignet, immer, ich sag mal, Long-Term-Cost gegen Short-Term-Benefits zu verhandeln, soll heißen, das, was in der Zukunft gut sein soll, wofür man aber einen unmittelbaren politischen Preis zu zahlen hat, das ist in Demokratien praktisch nicht verhandelbar. Also dieses jetzt Gürtel enger schnallen hier in Deutschland, damit in 20 Jahren keine Flüchtlinge mehr kommen, wir geben das Geld nach Afrika, so geht es nicht. Es ist in Demokratien nicht möglich.
Und weil man dann nicht gewählt wird.
Weil man dann nicht gewählt wird. Und das sehen wir natürlich, dass wir deswegen jetzt mit diesen kurzfristigen Politiken geredet wird, halt über Frontex, die Boote, die Bekämpfung von Schlepperbanden und so weiter. Und das sind natürlich alles Debatten, mit denen wir strukturell das Problem nicht lösen. Aber die strukturelle Lösung ist so kolossal groß, das ist natürlich auch einen wesentlichen U-Turn europäischer Politiken bedeuten würde. Also jetzt mal ganz profan gesagt, solange wir unsere Hähnchenflügel über Afrika schmeißen, weil wir nur noch das Brustfleisch essen, solange machen wir denen natürlich heimische Märkte kaputt. Und es geht jetzt nicht nur über die Hühnerflügel, es geht noch zu ganz anderen Themen. Und da möchten wir natürlich nicht hingucken. Und insofern ist Europa hier, glaube ich, schon zu einem Teil in der Verdrängung. Und man kann nur hoffen, dass wir die Stück für Stück auflösen.
Und das funktioniert nur, wenn wir informiert sind. Ulrike Gero, Professorin für Demokratieforschung und Gründerin des European Democracy Lab. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. HR2 Kultur der Tag. Sicherheit und Migration. Der Wahlkampf und die Wirklichkeit. Das war unser Thema heute. Nächste Woche geht es in unserem Wahlkampfüberblick um die Themen Bildung, Familie und soziale Gerechtigkeit. Morgen gibt es einen neuen Tag mit Florian Schwinn. Da schauen wir dann eine Woche nach den Anschlägen nach Barcelona. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.